NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Es ist nicht leicht, sich von Deutschland aus ein Bild zu machen davon, wie Juden in muslimischen Ländern leben. Vom Iran zum Beispiel wissen wir, dass die Regierung sich in Vernichtungsdrohungen gegen Israel ergeht und jeder Kontakt iranischer Juden mit Verwandten in Israel für sie hochgefährlich sein kann. Auch versucht man, den Kontakt zwischen jüdischen Schulkindern und muslimischen Schülern zu unterbinden. Dennoch berichten Juden, die den Iran bereist haben, einhellig, dass sie freundlich und zuvorkommend behandelt wurden, auch wenn sie sich als Juden zu erkennen gaben, und dass sie zwar wenige, aber doch gut funktionierende Gemeinden vorfanden. Ganz anders in sunnitisch-arabischen Ländern, wo Juden, die dort reisten, berichten, dass sie niemandem raten würden, sich als jüdisch zu erkennen zu geben, so massiv seien Vorurteile und Aggressionen. Dem jüdischen Leben in muslimischen Ländern widmete sich in dieser Woche eine internationale Konferenz, und zwar in der Blumenthal-Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Es diskutierten 50 Wissenschaftler und Kulturschaffende aus den USA und Israel, aus Iran, Irak, Libanon, Marokko, Ägypten, Österreich und Deutschland. Der Islamwissenschaftler Achim Rohde von der Universität Marburg hat die Tagung maßgeblich initiiert und organisiert. Ich habe ihn gefragt, wie die Situation heute für Juden in muslimischen Ländern ist.
Sie haben vollkommen recht, in den meisten Ländern des Nahen und Mittleren Ostens gibt es ja eigentlich keine jüdischen Gemeinden mehr, mit der Ausnahme des Iran, der Türkei und Marokko und Tunesien von den arabischen Ländern. Und was die Situation der jüdischen Gemeinden in den Ländern betrifft, wo es noch welche gibt, da muss man sagen, dass so ein gewisser Modus vivendi gefunden wurde, der es diesen Gemeinden ermöglicht, ein normales Leben in den genannten Ländern zu führen, mehr oder weniger.
Was haben Sie denn von den arabischen Teilnehmern der Tagung erfahren? Wie fühlt sich das Leben an für Juden dort? Konnten Sie darüber was erfahren?
Es gibt eine Tradition des Zusammenlebens zwischen Juden und Muslimen in diesen Ländern, die in Teilen in den genannten Ländern auch noch weiter existiert. Das Ganze wurde aber in den letzten Jahrzehnten sehr stark überlagert, eben vom israelisch-palästinensischen oder israelisch-arabischen Konflikt. Und Sie haben vollkommen recht, in arabischen Ländern heutzutage, wenn sie sich sichtbar zu erkennen geben als Juden, kann es ihnen schnell passieren, dass sie angesprochen werden auf die israelische Politik oder sie werden beschuldigt, sie sind ja Zionist und so. Und das kann auch ins Auge gehen, das stimmt. Dazu muss man sagen, gibt es, also selbst unter den islamistischen Bewegungen oder Parteien, ich beziehe mich jetzt mal auf das Beispiel Tunesien, wo ich mehr mit zu tun habe, eine sehr so ambivalente Haltung, die nicht eindeutig irgendwie als antisemitisch zu bezeichnen wäre. Auf der einen Seite gibt es Leute wie den Führer der Nahda-Partei in Tunesien, Ranouchi, der ganz offen und auch vor Kameras davon spricht, dass die Juden ein Teil der tunesischen Gesellschaft seien. Und die Nahda-Partei hat sogar ihre Statuten dahingehend geändert, dass auch Nicht-Muslime, soll in Tunesien heißen Juden, Mitglied der Partei werden können. Und das passiert auch hier und da. Andererseits gibt es natürlich Aktivisten der Partei, die durchaus so eine Art islamisierten Antisemitismus gegenüber Juden hegen und sie als Ungläubige bezeichnen und mit ihnen nichts zu tun haben wollen und so weiter. Also die Situation ist, sagen wir mal, nicht spannungsfrei, aber für diejenigen Gemeinden, die noch in den Ländern leben, offenbar immerhin so gut, dass sie nicht komplett auswandern.
Der Zentralrat der Juden hat ja immer große Sorge geäußert, dass gerade mit den syrischen Flüchtlingen Menschen ins Land kommen, die wirklich indoktriniert wurden, Israel zu hassen, wobei man sieht es oft an Karikaturen, der Unterschied zwischen Israel und Juden nicht gemacht wird, sodass Menschen mit sehr stark antisemitischer Sozialisation nach Deutschland kommen. Schätzen Sie diese Gefahr ähnlich ein?
Die Gefahr besteht. Es stimmt, wenn Sie jetzt an Länder wie Syrien und Irak denken, die in den letzten Jahrzehnten, also wahrscheinlich in der Zeit, in der die meisten der Leute, die jetzt hier angekommen sind, sozialisiert wurden, groß geworden sind, dann waren das Länder, die diesen postkolonialen arabischen Nationalismus gepflegt haben, der doch sehr homogenisierend war und natürlich aufgrund des israelisch-arabischen Konfliktes auch sehr stark mit dem Feindbild Israel hantiert. Also Sie haben recht, da wird in der Populärkultur und also jetzt über Medien wie Filme, es gibt sogar Fernsehserien und das ist natürlich ein Grund zur Sorge seitens des Zentralrats, den ich nachvollziehen kann.
Herr Rode, diese Tagung war die erste Ihrer Art. Haben Sie auch etwas aus den arabischen Ländern dort erfahren, was für Sie neu und ermutigend war?
Was mir Mut gemacht hat seitens der Vorträge, die wir gehört haben hier, war, dass in vielen arabischen Ländern sich in den letzten Jahren ein stärkeres Interesse an der jüdischen Vergangenheit dieser Länder ergibt, beziehungsweise auch ihrer Gegenwart, wenn man von Marokko und Tunesien spricht. Und dieses Interesse äußert sich in Medien, Berichterstattung, in Romanen, teilweise wie in Tunesien etwa wird gerade die Eröffnung eines jüdischen Museums in Tunis geplant. Also da gibt es eine gewisse Öffnung hin zu einer stärkeren Akzeptanz des Diversitätsgedankens in der Gesellschaft und das zumindest fand ich ganz ermutigend.
Das war der Islamwissenschaftler Achim Rode von der Philipps-Universität Marburg über die von ihm initiierte Konferenz zu jüdischem Leben in muslimischen Ländern. Wir berichten gleich von einer weiteren Fachtagung. Sie befasste sich mit Antisemitismus an Schulen. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, schließt einen Dialog und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit der AfD auch nach ihrem Einzug in den Bundestag aus. Für den Zentralrat der Juden sei es undenkbar, sich mit Politikern zusammenzusetzen, die ein Ende des sogenannten Schuldkults fordern oder die Leistungen der deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg gewürdigt sehen wollen. Schuster äußerte die Sorge, dass es der AfD mit gezielten Provokationen gelingen könnte, Themen zu setzen und öffentliche Debatten auszulösen. Die anderen Parteien müssten sich zugleich fragen, ob sie auf die Probleme im Land die richtigen Antworten hatten, sagte Schuster. Die Konkurrenz durch die AfD dürfe aber nicht dazu führen, dass populistisch gehandelt werde. Die Auseinandersetzung um die Fans des Fußballvereins Lazio Rom hält an. Die Polizei hat erste Verdächtige festgenommen. Zunächst hatten antisemitische Klebebilder im Olympiastadion in Rom für Empörung gesorgt. Sie hatten unter anderem das Bild von Anne Frank gezeigt und sie verhöhnt. Am Mittwoch sollte daraufhin vor einem Spiel gegen Bologna der Opfer des Holocaust gedacht werden. Lazio-Spieler trugen beim Aufwärmen T-Shirts mit der Aufschrift »Nein zum Antisemitismus«. Der italienische Fußballverband hatte zudem eine Gedenkminute auf allen Plätzen angeordnet. Während dieser stimmten jedoch Anhänger des Hauptstadtclubs am Mittwochabend faschistische Gesänge an und zeigten den Hitlergruß. Italiens Präsident Mattarella verurteilte den antisemitischen Vorfall aufs Schärfste. In deutschen Kinos ist der Film »Die Unsichtbaren – Wir wollen leben« angelaufen. Regisseur Klaus Räffle interviewte dafür 4 Berliner Juden, die die Nazi-Herrschaft im Untergrund überlebten und inszenierte ihre Erfahrungen in filmischen Rückblenden nach. Etwa 7000 Juden wählten zu Beginn des Zweiten Weltkriegs den Weg in den Untergrund, nur etwa 1700 davon überlebten in der Illegalität. Räffles Film, der sehr unterschiedliche Fälle darstellt, wird von Filmkritikern gelobt und erhielt das Prädikat besonders wertvoll. Soweit die Meldungen.
Wenn es um Antisemitismus geht, wird von Fachleuten regelmäßig auf die Situation an Schulen hingewiesen. Jude gilt als fast schon normales Schimpfwort auf nicht wenigen Schulhöfen. Immer wieder wechseln jüdische Schülerinnen und Schüler, wo es denn geht, auf jüdische Schulen, weil sie sich hässliche Bemerkungen anhören mussten oder tätlich angegriffen wurden. Jüdische Lehrer und Lehrerinnen berichten, dass sie ihre Religionszugehörigkeit in Regelschulen oft verschweigen. Welche Herausforderungen erleben Lehr- und Fachkräfte in Bezug auf Antisemitismus? Was brauchen sie, um problematische Tendenzen rechtzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken? Welche Konzepte der Intervention und Prävention bewähren sich, um dem Schutz von Betroffenen gerecht zu werden? Diesen Fragen ging bis vorgestern ein Fachsymposium in Berlin nach. Veranstalter war das Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland in Zusammenarbeit mit der Bildungssenatorin und dem Familienministerium. Carmen Gräf berichtet.
Antisemitismus ist hochkomplex, hat viele Gesichter und viele Gründe. Einer der wichtigsten speist sich aktuell aus dem Nahostkonflikt, erklärt Benjamin Steinitz von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus.
Und wir sehen es zum Beispiel, wenn es eine Konfliktlage im Nahen Osten gibt, dass es dann hier richtig abgeht. dass dann am Rande von Demonstrationen, die sich auf diesen Konflikt beziehen, Menschen angegriffen werden, dass Synagogen wie im Sommer 2014 angegriffen werden, dass jüdische Organisationen verstärkt Zuschriften erhalten, weil sie in Deutschland für das Verhalten Israels verantwortlich gemacht werden. Der Nahostkonflikt ist vermutlich sogar der wichtigste Begründungszusammenhang für gegenwärtige Ausdrucksformen von Antisemitismus in Deutschland.
Darauf seien viele Lehrer und Lehrerinnen nicht vorbereitet, sagt Derwis Isarci von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, kurz KIGA, in Berlin. Diese wurde vor 14 Jahren von türkeistämmigen Muslimen gegründet. Isarci selbst unterrichtet Politik und weiß, dass sich viele Berufskollegen überfordert fühlen, wenn Schüler und Schülerinnen israelfeindliche Parolen äußern.
Man sollte sich hier die Frage stellen, was überfordert die Lehrer? Ist es die Komplexität von diesem Thema Nahostkonflikt? Sind das die persönlichen Beziehungen der Schülerinnen und Schüler? Ist es die eigene Positionierung zum Konflikt? Ist es die Emotionalität? Und wenn man diesen Moment erfasst und löst, ist das Behandeln des Nahostkonflikts gar nicht so schwierig.
Allerdings sei das zeitaufwendig. Die Lehrerinnen und Lehrer müssten sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen. Die Kreuzberger Initiative KIGA hat dazu Hintergrundmaterial und Fortbildungen erarbeitet. Orientierung und Unterstützung bietet auch ACT, ein neues Schulungs- und Beratungsprogramm zum Umgang mit Antisemitismus. Marina Czerniewski hat es initiiert. Sie leitet das Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
Das ist ein Programm, das ganzheitlich denkt und gleichzeitig aber ein Ansatz, der die Fachkräfte in die Lage versetzt, auch den Schutz der Betroffenen zu gewährleisten, weil genau dieser Aspekt bleibt häufig aus.
Auf Anregung des Zentralrats der Juden in Deutschland erarbeitet derzeit eine Kommission von Pädagogen im Auftrag der Kultusministerkonferenz neues Lehrmaterial zum Judentum in Deutschland. Antisemitismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Da sind sich die Experten des Fachsymposiums einig. Dennoch macht vielen der Antisemitismus muslimischer Schüler derzeit Sorgen. Derwis Isarci von KIGA empfiehlt hier besondere Sensibilität.
Das heißt, wenn man Antisemitismus unter Muslime angehen möchte, auch mit Raum gibt für die eigenen Diskriminierungserfahrungen, sprich antimuslimischer Rassismus. Somit wird anerkannt, dass auch Muslime unter Ausgrenzung und Diskriminierung leiden und diese Erfahrungen machen und eine Brücke geschlagen, andere Formen der Diskriminierung, in diesem besonderen Fall Antisemitismus, denken zu können und sich damit auseinandersetzen zu können.
Denn wo Antisemitismus gedeihe, so die Experten und Expertinnen, seien oft auch Rassismus und Homophobie verbreitet. Dagegen empfehlen sie eine engere Zusammenarbeit von Lehrerverbänden, Eltern- und Schülerräten sowie politischen Vertretern und Fachleuten. Außerdem das bereits von der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus erprobte Konzept: Bildung, Beratung und Begegnung.
Ein Fachsymposium zu Antisemitismus an der Schule Carmen Gräf war für uns in Berlin dabei. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
In unserem Wochenabschnitt für diesen Shabbat erscheint der erste Jude, Abraham. Er ist gleichzeitig der erste jüdische Neueinwanderer in das Heilige Land, denn Gott weist ihn an: Geh aus deinem Geburtsland, aus deinem Vaterhaus fort, in das Land, das ich dir zeigen werde. In unserer Zeit der Emigrationen zeigen wir für den ersten Erzvater der Juden vielleicht noch mehr Verständnis als früher. Die Emigranten und Vertriebenen erreichen, wenn sie auch häufig alles, was sie mit ihrer Heimat verband, zurücklassen mussten, nicht selten die rettenden Ufer und oftmals ihr Wohlergehen und Frieden nach der Verfolgung. Nicht so Abraham. Dieser verlässt das damals führende Land der antiken Zivilisation, Babylonien, nur auf Gottes Geheiß. Ein Reich mit weit entwickelten Handel, Kultur und Gesellschaft. Und jenes Land, Kanaan, wohin er zieht, ist dünn besiedelt. Seine Einwohner sind gierige, geizige Hirten, die oft auch gewalttätig werden. Auf das Schicksal Abrahams blickend, zitieren wir Juden häufig aus der rabbinischen Literatur Maase Avot Siman Lebanim. Die Geschichte, die Erlebnisse der Ahnen wiederholen sich auch des Öfteren im Leben ihrer Nachfahren. So auch die Wanderungen in der klassischen wie auch modernen Geschichte Israels. Abraham und seine Frau Sarah durchleben auch nach der göttlichen Botschaft mehrere harte Proben. Seit er das Wort des selbsterkannten und gewählten Gottes befolgte, erlebt er wenig Gutes. Kindersegen hat er sich noch nicht eingefunden. Dafür zwingen die widrigen Verhältnisse Kanaans Abraham nach seiner Rückkehr aus Ägypten einen Krieg gegen die örtlichen Herrscher zu führen, um seinen Neffen Lot aus der Gefangenschaft zu befreien. Es gelingt ihm, Lot aus der Gefangenschaft auszulösen und seine Gegner zu versöhnen, indem er auf jegliche Kriegsbeute verzichtet. Jedoch übt er in diesem Krieg Gewalt aus und fürchtet, dass sein Herr ihn dafür verstoßen könnte. Daher die göttliche Zusicherung: Fürchte dich nicht. Wenn also nichts zu befürchten ist, wird Abraham auch etwas mutiger. Wie steht es mit meinem Nachfahren? Wo bleibt der Kindersegen? Die Antwort des Herrn wird bis heute hoffnungsvoll zitiert. Schau doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, ob du sie zählen kannst. So zahllos sollen deine Nachkommen sein. Und er glaubte an den Herrn und er rechnete es ihm als Tugend an. Daher ist Abraham, unser Vater, vor allem im Glauben.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.